Ihr lieben Geschwister, wir freuen uns, meine Frau und ich, dass wir wieder einmal hier sein dürfen. Und wir bringen liebe Grüße mit von den Geschwistern in Neuenstein. Ich möchte heute Morgen mit uns gemeinsam einen Psalm lesen. Und zwar den 111. Psalm. Er hat 10 Verse. Ist also nicht allzu lang. Und während wir den Psalm lesen oder ich ihn jetzt auch vorlese, möchte ich uns das am Anfang so mitgeben, dass wir uns mal diesen Psalm betrachten im Hinblick darauf, was es heißt und wie es aussehen kann, wenn ein Mensch von dem lebendigen Gott ergriffen ist. Dass wir es gerade mal im Hinblick darauf auch uns anhören. Das sage ich im Voraus, dann könnt ihr besser hinhören. Also der 111. Psalm, den wollen wir lesen. Psalm 111. Und ich lese ihn vor. Er beginnt so: Halleluja, also lobe den Herrn. Preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde. Groß sind die Taten des Herrn, zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben, die Freude an ihnen haben. Majestät und Pracht ist sein Tun, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seinen Wundern. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er gedenkt in Ewigkeit seines Bundes. Die Kraft seiner Taten hat er seinem Volk kundgemacht. Ihnen das Erbe der Nationen zu geben. Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Zuverlässig sind alle seine Gebote. Fest gegründet auf immer und ewig, ausgeführt in Wahrheit und Geradheit. Er hat Erlösung gesandt zu seinem Volk, seinen Bund verordnet auf ewig. Heilig und furchtbar ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm, Gottes Ruhm, besteht ewig. Hier schreibt uns jemand was auf unter der Leitung des Heiligen Geistes, diesen 111. Psalm. Und bevor ich jetzt starte, bete ich aber am Anfang mit uns gemeinsam. Genau. Lieber Heiland, wir können sitzen bleiben. Lieber Heiland, wir kommen zu dir, wir hören dein Wort, wir lesen darin. Aber es ist für uns gar nicht so einfach, wirklich in deine Gegenwart zu treten und dich an uns heranzulassen, dass du mit uns reden kannst und wir so ganz unser Herz dir auftun. Deswegen wollen wir dich darum bitten, dass das geschehen darf. Ja, dass wir hören können, wie ein Jünger hört. Herr, wie du selber gehört hast. Herr, wir brauchen dein Wort, um leben zu können. Wir brauchen dein Wort, um selbst auch festzustellen, wo wir stehen. Hilf uns auch heute Morgen dabei. Leide an, Herr, zum Hören wie auch zum Reden. Ja, gib du dazu Gnade. Wir danken dir, unser himmlischer Vater, dass wir dir dies anbefehlen dürfen im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Wie sieht es eigentlich aus, wenn jemand von Gott ergriffen ist, wenn er hingegeben ist, wenn er den Herrn Jesus Christus liebt und den himmlischen Vater durch den Sohn lieb hat? Wie schaut das aus? Nun, wir haben darüber schon ganz viel gehört und wir lesen, so hoffe ich doch auch, dass ihr manches Buch auch lest. Wir lesen auch manches über die Liebe, die ein Kind Gottes zu Gott haben kann. Biografien, die wir vielleicht lesen. Aber heute Morgen wollen wir uns, und das muss ich auch für mich machen, das ist gar nicht einfach, einfach mal so selber diese Frage stellen, wie ist das bei mir? Ich höre jetzt den Psalmisten, wie er mit mir redet. Ich höre Gottes Wort, welches zu mir spricht. Und ich stelle mir die Frage, geht mir es denn auch so, wie es dem Psalmisten geht? Kann ich da von Herzen mit einstimmen? Dieser Psalmist, er wird hier nicht namentlich erwähnt, er beginnt ja sein Psalm mit dieser Aussage, Psalm 111, Vers 1, preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen. Das liegt ihm wirklich auf dem Herzen. Es ist nicht so, dass ihn jemand so daran erinnern muss, lieber Bruder, schau, jetzt ist wieder Gebetszeit, ob das jetzt in der Gemeinde ist oder auch persönlich, wenn man betet. Er muss nicht daran erinnert werden, sondern er möchte es selbst gerne tun. Ich möchte den Herrn von ganzem Herzen preisen. Das ist jetzt schon so der erste Anlass, mal kurz stehen zu bleiben. Also, dieses Gespräch zu führen, jeder für sich selbst. Wie ist das bei mir? Ich will den Herrn von ganzem Herzen preisen. Also, dass es sich gehört, ihn zu preisen, ist uns klar. Dass das auch mit ein Bestandteil unseres täglichen Lebens sein soll, ist uns auch klar. Aber ich muss mich fragen, inwieweit wünsche ich mir das von ganzem Herzen? Wenn ich mir das nämlich von ganzem Herzen wünsche, dann werde ich das, also Montag, Dienstag, Mittwoch und die restlichen Tage, dann werde ich das auch tun. Und ich werde es nicht einfach nur so tun, als so, also, dass ich eine Menge von Anliegen, die ich vielleicht kenne, nacheinander dem Herrn bringe und ich weiß dann schon am Anfang, wie alles aufhört, mein Gebet. Sondern ich werde es tun, wie jemand, der vor dem lebendigen, dreieinigen Gott steht und ihn betrachtet durch das Wort Gottes und nun erstaunt ist über diesen Herrn aller Herren, über den Heiland, den Herrn Jesus Christus, den himmlischen Vater, das Werk des Heiligen Geistes. Ich werde es tun als jemand, der bewegt wurde von dem, was er gelesen hat in der Bibel. Von dem, wie Gott sich da offenbart und darstellt. Die Frage, wenn ich sie mir jetzt persönlich stelle, wie oft geschieht es eigentlich in meinem täglichen Leben oder in meiner Nachfolge? Ich muss schon sagen, dass ganz oft Gebet Routine sein kann. Und dass es manches Mal mühsam ist, zu beten. Und ganz besonders, wenn es darum geht, Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen für das, was er ist. Heilig, gerecht, gnädig, barmherzig und vieles andere mehr. Geht es euch auch so? Wir müssen hier offen und ehrlich sein mit uns. Es hilft gar nichts, wenn wir selbst uns was vormachen würde und sagen würde, ja, ich habe kein größeres Anliegen, als den Herrn von ganzem Herzen zu preisen. Sondern es wäre gut, wenn wir ihm sagen würden, Herr, du siehst, dass ganz oft meine Anliegen mir viel wichtiger sind als du selbst. Du siehst auch, dass ich sehr einfallslos bin in Bezug auf die Anbetung deiner Person. Ich lese vielleicht nicht einmal die ganze Bibel, denn das müsste ich ja schon tun, um dich recht anbeten zu können, weil da ist die Offenbarung über Gott vorhanden. Die Bibel offenbart mir den lebendigen, dreieinigen Gott, das Alte wie das Neue Testament. Aber ich lese sie vielleicht gar nicht ganz durch. Ich mache das gar nicht mehr. Ich habe das am Anfang mal gemacht. Ich habe viele Jahre hinter mir. Aber jetzt kenne ich sie ja schon. Jetzt blätter ich mal hier ein bisschen, blätter da mal ein bisschen. Aber ich habe eigentlich keinen Bibelleseplan mehr. Es ist nicht leicht, ehrlich zu sein. Aber eins möchte ich euch mitgeben heute Morgen, wenn wir uns diesen 111. Psalm anschauen und nun am Anfang uns ansehen, wie der Psalmist von ganzem Herzen den Herrn preisen möchte. Eines ist ganz sicher so, wenn wir ehrlich gegenüber dem Herrn sind, werden wir viel mehr davon haben, als wie wenn wir mehr so, ich möchte mal sagen, so den Schein aufrechterhalten. Manchmal kann man das ganz gut. Ich kann das auch ganz gut. Ich kann in einer Gemeinde, wenn ich möchte, beten, dass jeder denkt, oh, das ist aber ein tolles Gebet. Aber ich kann innerlich völlig kalt dabei sein. Man kann Worte lernen. Es ist kein Problem. Man kann das wirklich lernen. Aber jetzt, wenn ich das am Herrn hinlege, wisst ihr? Wenn ich es dem Herrn Jesus hinlege und sage, Herr Jesus, ich sehe im 111. Psalm ein Kind Gottes, welches so ergriffen ist von dir, dass es sagt, ich möchte, ich will den Herrn von ganzem Herzen preisen. Das möchte ich auch lernen. Ich möchte darin wachsen. Ich hoffe nicht, dass ihr ausgelernt habt. Das ist nämlich der Anfang vom Ende, also wenn man ausgelernt hat. Ich möchte es lernen. Ich möchte mich darunter stellen, dass ich noch längst nicht so gerne den Herrn Jesus Christus preise, wie ich es tun sollte. Und auch nicht von ganzem Herzen es tue. Das ist ein großes Wort, von ganzem Herzen. Kinder sind ein wunderschönes Beispiel dafür, was es bedeuten kann, von ganzem Herzen etwas zu tun. Die kümmern sich nämlich gar nicht darum, wie sie ausschauen und wie andere nun auch sie beurteilen. Sie sind einfach so, wie sie sind. Haben sie Spaß an einer Sache? Ich habe früher gern Fußball gespielt. Dann machen sie es also mit aller Hingabe. Egal, was auch immer es ist, was sie gerne tun. Fahrrad fahren, Joggen oder egal. Sie machen es mit großer Freude, mit großer Hingabe. So eine kindliche Freude können wir sie wieder bekommen? Eine kindliche Freude, diesen Heiland zu preisen und durch ihn auch den himmlischen Vater zu preisen. Das bewegt mich, wisst ihr? Wir sind ja hier, ich will das ganz kurz noch sagen, in unserer Gemeinschaft, ihr hier in Heilbronn und wir in Neuerstein, wenn wir beten miteinander, so immer auch gewisserweise Vorbilder füreinander, sollte es sein. Vorbilder füreinander. Und wenn das jetzt so ist, dass da ganz viele sind, die von ihrem Herzen ergriffen sind und beten und mit Freude diesen Herrn loben, dann werden ganz viele andere, denen es noch nicht so geht, die werden da so ein bisschen angestoßen. Und die überlegen sich dann vielleicht auch, oh, wie ist das eigentlich bei mir? Wie kann ich denn selber dahin kommen, dass ich genauso mit Freude, mit Hingabe, mit Liebe von ganzem Herzen den Herrn preisen kann? Unser Psalmist redet ja von der Gnade und von der Barmherzigkeit des Herrn. In Vers 4 sagt er, gnädig und barmherzig ist der Herr. Das hat er selber erfahren. Dadurch hat er das gelernt. Er ist nicht so geboren worden. Aber durch Gottes Gnade hat er lernen dürfen, den Herrn zu preisen. Und das am Anfang zu tun im Gebet. Halleluja, lobe den Herrn. Preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen. Ist überhaupt ganz erstaunlich, dass wir hier in diesem 111. Psalm, wenn wir es uns also ansehen, kaum persönliche Anliegen finden, sondern dauernd eine Darstellung Gottes und seines Wesens, seiner Person, seiner Werke. Er wird uns gezeigt. Also, ich will dich preisen, das sagt er uns als Erstes. Und dann geht er aber weiter und erklärt uns etwas über das Wesen des Herrn. Und davon ist er auch sehr ergriffen. Von dem Wesen des Herrn, seiner Person, seiner Eigenschaften. Er sagt in Psalm 111, Vers 3, Majestät und Pracht ist sein Tun. Jetzt könnte ich ihn fragen, das würde ich gerne tun. Lieber Psalmist, wo schaust du eigentlich hin? Der hat ja auch in der Welt gelebt. Unter seinen Füßen war auch Staub. In den Straßen, in denen er sich bewegte, gab es Dreck. Nicht nur Dreck von der Erde her, sondern Schmutz von Menschen, die Gott nicht liebte, sondern hasste. Es gab Ungerechtigkeit. Es gab viele Kämpfe, Kriege. Wenn ihr im Alten Testament das Volk Israel begleitet, dann könnt ihr immer wieder lesen von vielen Kriegen, die das Volk Israel geführt hat. Es wurde oft angegriffen. Jetzt frage ich mich, also ich frage den Psalmist heute Morgen, lieber Psalmist, wie kann das eigentlich sein, dass du so redest von dem Tun Gottes Majestät und Pracht ist sein Tun? Majestät und Pracht ist sein Tun. Wenn ich auf mein Leben schaue, wenn ich jetzt hineingucke, also in meine Gegenwart, wenn ich so alles sehe, Arbeitsplatz, Familie, Gemeinde, also die ganze Welt, auch hier Heilbronn, ich frage mich, wo ist die Majestät? Und wo ist die Pracht? Geht es euch auch so manchmal? Wisst ihr was? Wenn wir von der Majestät und der Pracht seines Tuns überzeugt wären, so wie unser Psalmist, dann würden wir viel öfters davon reden. Von dieser Majestät, von dieser Pracht. Unser Rede wäre viel mehr davon erfüllt, als von den vielen Nachrichten, die wir hören von dieser Welt. Ja, jetzt ist wieder in Deutschland etwas passiert, also ein Unglück in der Regierung, im Ausland ist irgendwas geschehen, in Heilbronn ist irgendetwas geschehen. Ist es nicht so, dass wir von unserem Schauer, von unserem Gucker, wenn wir so in unser Leben hineinblicken, eher manchmal entsetzt sind? Dass wir sagen, das ist ja schrecklich, auf dieser Welt zu leben. Es ist schrecklich, also dieses ganze Chaos, alles ist kaputt, alles fällt auseinander. Alles geht der Bach runter. Es ist schrecklich, in diese Welt zu schauen. Manchmal ist dann aber auch so, dass man sogar so weit kommt, dass man sagt, auch wenn ich mich selber angucke, oh, das ist auch nicht so angenehm immer. Ja, das kann auch sein. Man sieht, was man selber alles verkehrt macht. Wie viele Fehler man begeht. Wie man sich schlecht benehmen kann. Man kann Dinge vergessen, man kann lieblos, man kann undankbar sein. So vieles. Also ich weiß, dass es euch genauso geht wie mir, deswegen sage ich das so offen, wisst ihr? Und jetzt also befinde ich mich eben auch im Gespräch mit diesem Psalmist und ich sage ihn jetzt, also ich frage ihn, du, wie kommt es denn, dass du so sehr die Pracht und die Majestät der Werke Gottes und seines Tuns, also auch seines Wesens, dass du die Dinge siehst? Dann sagt er zu mir, ja, weißt du, du musst eigentlich nur an den rechten Ort gucken. Also, es ist wirklich so, dass man das heute vielleicht ganz besonders auch Christen sagen muss, dass sie, was ihre Augen betrifft, schauen müssen, wo gucke ich hin? Wie lange gucke ich auf etwas? Wie sehr beschäftige ich mich mit etwas? Unser Psalmist, der würde sagen, weißt du, ich beschäftige mich wirklich ganz viel mit Gott und ich stelle mir immer wieder diese Frage hinter dem, was ich in meinem eigenen Leben erfahre, was ist da das Werk Gottes? Ich versuche immer wieder zu sehen, wo steckt nun der große Plan? Wo ist nun sein majestätisches, prächtiges Tun? Und weißt du, sagt der Psalmist zu mir, der Herr hat mir geholfen, viele Dinge ganz anders heute zu sehen, wie ich sie früher gesehen habe. Ich kann zum Beispiel das große Ganze sehen, dass der Herr König ist und regiert auf der Erde. Wir können uns manchmal so verhalten mit dem, was wir sagen und äußern, wie wir auch Kritik über, dass wir den Eindruck erwecken können, es ist alles verkehrt. Wir müssen immer daran denken, dass wir damit nicht nur vielleicht eine Regierung hier in unserem Land oder irgendwo in Europa oder auf der Erde kritisieren, sondern dass wir direkt Gott kritisieren, der diese Welt regiert, der König dieser Erde ist. Könnt ihr die Majestät und Pracht seines Tuns wahrnehmen? Wer braucht wirkliche Sehhilfe? Die Bibel erklärt uns, dass der Heilige Geist so eine Sehhilfe ist. Er öffnet unsere Augen. Im Epheserbrief, im 1. Kapitel, als der Paulus nun auch für die Epheser betet, sagt er, dass Gott ihnen die Augen auftun soll. Gott öffnet uns die Augen. Ich möchte das eigentlich noch viel mehr. Ich habe genug also gesehen, worüber ich mich aufrege, genug gesehen, worüber ich mich auch also auslasse, genug gesehen, worüber ich Kritik übe, genug gesehen, was mir irgendwie dann auch sauer im Magen aufstößt. Davon habe ich wirklich genug gesehen. Ich möchte jetzt die Majestät und die Pracht seines Tuns sehen. Da bin ich auf dem Weg. Das ist auch so etwas, was gar nicht einfach ist. Und ich merke dann auch ganz oft, man kann dann wieder einstimmen in den normalen Tenor, der in dieser Welt ist. Viel zu oft lassen wir uns da mitnehmen. Wir wissen es eigentlich besser. Wir haben die Wahrheit in der Bibel und können sie uns dort auch immer wieder selber zu Gemüte führen. Wir wissen es besser. Auf dieser Erde passiert nichts, nichts, was Gott nicht aktiv möchte oder zulässt. Alles geschieht nach seinem Willen. Das muss ich aber mir von der Bibel auch dann erstmal erklären lassen. Und da kann ich staunen. Für mich ist das ein Rätsel, ich sage euch das mal als ein praktisches Beispiel, wie das in Nordkorea läuft. Da ist so ein Machthaber, also manche von euch haben ja auch von ihm gehört, und jetzt ist das also ein ganz unangenehmer Mensch. Und die Christen dort leiden unendlich, wenn sie eine Bibel haben und sie werden mit dieser Bibel ergriffen, werden sie, das ist schon passiert, getötet. Das ist für mich so eine Aufgabe. Herr, zeig du mir deine Majestät und deine Pracht in dem Tun auch in Nordkorea. Wenn ich damit beginne, habe ich schon mal einen Anfang gemacht. Dann höre ich vielleicht auf, nur darüber zu schimpfen, sondern fange mal an, für diese Geschwister zu beten. Die brauchen unser Gebet. Die brauchen wirklich unser Gebet. So viele Christen leiden unendlich um ihres Glaubens willen. Wenn ihr euch vorstellen würdet, morgen früh wache ich auf und bin im Gefängnis, und wenn ich das Falsche sage, werde ich umgebracht. Wie viele von uns würden dann noch den Herrn Jesus bekennen? Also Majestät und Pracht ist sein Tun. Jetzt erklärt er uns aber auch in Vers 2 etwas. Ich weiß zwar, dass ich da jetzt mit meinem Psalm 111 heute nicht ganz durchkomme, aber das macht gar nicht viel aus. Also in Psalm 111, Vers 2 sagt er uns, groß sind die Taten des Herrn zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben. Also er blickt immer noch auf den Herrn, er blickt auf sein Wesen und er blickt auf seine Werke. Und jetzt sagt er etwas, und das möchte ich jetzt auch noch mal so ein bisschen im Gespräch mit uns erörtern. Er sagt, wenn ich das angucke, dann stelle ich fest, man kann das erforschen, man kann wirklich aus sich die Mühe machen und kann sich hinsetzen und kann die Werke Gottes, die Taten Gottes näher betrachten. Und es ist sogar eine Freude, zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben. Also jetzt, mein Psalmist steht mir wieder gegenüber und er sagt mir, du, das ist einfach meine Erfahrung, groß sind die Taten des Herrn, zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben. Da fühle ich mich schon getroffen. So, also im Hinblick auf dieses Forschen, im Hinblick darauf, dass ich jetzt also nicht nur etwas lese, mein Abschnitt, den ich normalerweise in der Bibel lese, sondern dass ich jetzt anfange zu forschen. Ja, wie geht es? Brauche ich ja wohl dann vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr, wie nur, dass ich jetzt also meinen Abschnitt lese. Es könnte sein, dass ich einmal mich hinsetzen müsste, nachdem ich meinen Abschnitt gelesen habe und nachdenken müsste. Und mir vielleicht überlegen müsste, welche Wörter sind hier ganz besonders bedeutsam. Was bedeuten diese Wörter eigentlich? Wo kommen sie in der Bibel noch vor? Dazu hat man dann eine Konkordanz. Also das sage ich jetzt einfach mal frei heraus. Wenn jemand die Bibel liest gerne und sie erforscht, dann hat er eine Konkordanz, ob sie jetzt im Computer ist oder als Buchform. Er braucht es. Er muss es einfach haben, um zu sehen, wo dieses Wort noch steht. Ich möchte es erforschen.
Also, ich habe Freude daran. Die Taten Gottes sind so groß, so wunderbar. Ich habe Freude daran. Ich möchte es erforschen. Da stehe ich jetzt also wieder so dem Psalmisten gegenüber und ihr auch. Was sagen wir ihm jetzt? Können wir sagen, also lieber Psalmist, das hat sich halt geändert. Damals gab es noch so Wunder und also so ganz außergewöhnliche Werke Gottes. Aber weißt du, heute ist das doch schon so eine kleines bisschen eingefahrene Geschichte, so eher so ohne Groß-Action. Passiert nicht viel. Es kommen wenig zum Glauben. Und in der Gemeinde ist es oft so, dass die Einzelnen es gar nicht als leicht empfinden, mit Freude dem Herrn zu dienen. Das bewegt einen. Ach, du musst wissen, sagen wir dann zum Psalmist, weißt du, also das Leben heute ist viel anstrengender, als es früher war. Schon in der Schule, also im Studium, was da alles gefordert wird. Und nachher im Beruf, da muss man also 5-mal noch neue Dinge lernen, entweder Computerprogramme oder Umschulung oder was auch immer. Weißt du, das Leben heute ist wirklich schwer. Das geht eigentlich gar nicht, dass man da noch so viel forschen kann. Wisst ihr, ihr wisst es und ich weiß es. Wenn ich so zu dem Psalmist komme oder wenn ich so zu meinem Heiland komme, dann sagt er mir, glaubst du das wirklich? Es bewegt mein Herz, dass ich nicht die Freude an der Bibel haben kann, wie ich sie gerne hätte. Und es muss mein Herz bewegen, wenn ich mich damit zufrieden gebe und sage, es ist ja alles gut, dann ist es ja gar nichts. Dann habe ich doch gar kein Ziel mehr. Dann habe ich doch gar nichts mehr, was ich lernen möchte. Möchtest du was lernen? Der Psalmist wollte ganz viel lernen. Er wollte vor allem Gott kennenlernen. Stell dir das nun mal vor, in der Ewigkeit, also wenn wir alle seine Kinder dann in der Herrlichkeit auch sind, besteht ein ganz großer Teil der Zeit darin, auf ihn zu sehen, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihn auch zu erkennen, so wie er ist. Wir werden ihn erkennen von Angesicht zu Angesicht. Jetzt stell dir nun mal vor, wenn du also auf der Erde quasi hier jetzt, also 2017, 23. Juli, so mehr den Zustand hast, ach, das ist ja eine mühsame Sache. Ist dann der Himmel für dich wirklich ein Himmel? Ist es dann so begehrenswert, in den Himmel zu kommen? Ich bin im Gespräch, also mit dem Psalmist und stelle mich selber vor ihn hin. Und ihr sprecht heute Morgen auch mit ihm. Was brauchen wir am allermeisten? Was braucht die Gemeinde Jesu heute am allermeisten? Sie braucht Kinder Gottes, die ganz und gar ergriffen sind von dem Herrn Jesus Christus und von dem Wort Gottes. Und die dies so sind, dass sie, egal wo man sie auch antrifft und sieht, sie haben es mit dabei. Es ist nicht nur so, dass das also am Sonntagmorgen ist, wenn sie dann zusammenkommen. Wenn man sie unter der Woche trifft, ist es auch so. Sie haben Freude an Jesus. Sein Tun ist Majestät und Pracht, groß sind die Taten des Herrn. Sie forschen, sie lesen, sie studieren. Sie haben eine Lust daran, Gott zu betrachten. Und wisst ihr was? Das sind die Glücklichsten. Wirklich wahr, das sind wirklich die Glücklichsten. Und die, die nun eben quasi auf diesem Weg irgendwann einmal so stehen geblieben sind und quasi gesagt haben, jetzt ist gut, jetzt habe ich ja schon so ein gewisses Niveau erreicht, jetzt kann ich es auch mal ein bisschen gemächlicher angehen lassen. Ich muss jetzt nicht unbedingt noch viel lesen und studieren und muss so viel fragen. Das sind oft die, die am wenigsten glücklich sind. Überlegt euch mal die Summe der Worte, die ihr in der vergangenen Woche gesprochen habt. Wie viel von dem, was ihr gesagt habt, war ein Lobpreis Gottes? Wie viel von dem, was ihr gesagt habt, war Dankbarkeit, Glaube, Vertrauen? Wie ist das bei uns? Wir schauen heute Morgen auf diesen Psalmisten. Nun ja, ich kann leider nicht mehr viel lange weitermachen, aber ich möchte am Schluss diese Frage uns noch stellen. Inwieweit sind wir eine Ermutigung für andere, nicht nur den Herrn Jesus kennenzulernen, sondern im Herrn Jesus Christus zu wachsen? Inwiefern sind wir Leute, die dann durch ihre, also ich möchte mal sagen, Rede, durch ihre Sprache, durch das, was sie sagen, Lust auf Jesus Christus und auf die Bibel und auf den himmlischen Vater machen und auf das Werk des Heiligen Geistes? Hier, unser Psalmist sagt am Ende von diesem Psalm, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Und er sagt vorher in Vers 6, er gibt sich seinem Volk zu erkennen. Er ermutigt andere. Er ist eine Ermutigung für andere. Der Psalmist sagt, ich habe so viel von dem Herrn Jesus Christus bekommen. Er hat sich mir gegenüber geoffenbart, er hat sich mir gezeigt. Ich habe so viel lernen dürfen durch ihn. Ich bin so froh, dass ich ihn besser heute erkenne und verstehe, als ich es vor Jahren getan habe. Das hilft meinem Leben ungemein. Sind wir eine Ermutigung für andere, zu Jesus Christus zu kommen? Zur Bibel zu kommen, zur Gemeinde zu kommen. Gemeinde ist ja nun eine Sache, die verbunden ist mit ganz vielen Dingen, die gar nicht immer so einfach sind, weil wir sind ja alle Sünder und dauernd, also stoßen wir aneinander. Das ist so, ja. Aber haben wir noch die Liebe zur Gemeinde, weil sie das Haus Gottes ist? Weil Jesus Christus das Fundament ist und das Haupt, sehen wir ihn noch in der Gemeinde? Das ist schön, wenn man Menschen begegnet, die mit Freude über die Gemeinde sprechen. Die sagen, komm zur Gemeinde. Dien dem Herrn in der Gemeinde. Es ist schön, in die Gemeinde zu gehen. Lasst uns ins Haus des Herrn gehen, so sage nun die Psalmisten es uns. Ein Tag in seinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend irgendwo anders. Ja, das ist die Wahrheit. Das ist wirklich die Wahrheit. Gemeinde ist wunderschön, weil Jesus Christus die Mitte der Gemeinde ist. Und so will unser Psalmist uns auch ermutigen. Er erklärt uns dauernd, wer dieser Herr ist und wie er wirkt an seinem Volk, wie er treu ist in seiner Versorgung. Er gibt seine Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt in Ewigkeit an seinen Bund. Nun, ich muss hier zum Abschluss kommen. Dankeschön, ja. Wisst ihr, einen Punkt mache ich noch, weil der mich persönlich sehr bewegt und ich glaube, er bewegt euch auch. Und dazu lese ich diesen sechsten Vers nochmal vor. Die Kraft seiner Taten hat er seinem Volk kundgemacht.
ihnen das Erbe der Nation gegeben. Da ist nun eben die Sprache von dem, was Gott für das Volk Israel getan hat, als er ihnen das Land Kanaan gegeben hat und sie dort hineingeführt hat. Nun, wenn ich jetzt wieder vor meinem Psalmist stehe, der mir das so erklärt, also der sagt es, also schau mal, wie der Herr kräftig da wirkt und wie er da auch nun Land uns gegeben hat. Wisst ihr, dann werde ich ganz klein. Als Verantwortlicher in einer Gemeinde sollte ich sowas haben wie eine Hoffnung, dass Menschen errettet werden und die Gemeinde wächst. Aber nun stelle ich fest, die Menschen werden nicht errettet. Also zumindest nicht so, wie ich mir das wünsche. Und ich stelle fest, ich selber bin gar nicht so ein toller Menschenfischer, wie ich es vielleicht sein sollte. Vielleicht geht es euch ja auch so. Vielleicht ist das ja für euch auch ein Gedanke, den ihr manchmal so im Herzen mit euch rumtragt und sagt, da ist meine Nachbarin, da ist mein Nachbar, da ist Klassenkamerad, Arbeitskollege, ganz egal. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass der noch zum Glauben kommt oder die noch zum Glauben kommt. Und ich habe auch irgendwo nachgelassen in meinem Zeugnis. Ich bin da irgendwo auch Stufe zurückgeschritten. Nun bewegt mich die Aussage von dem Psalmisten. Es bewegt mich wirklich ganz arg. Und ich stehe da vor ihm und muss sagen, ich schäme mich darüber, wie wenig ich dem Herrn vertraue, dass er heute auch durch sein Wort und durch seinen Geist zu wirken weiß. Man gewöhnt sich an Ablehnung und ganz viel Ablehnung ist ja schon zu finden heute. Wo soll ich denn da noch hin? Nun, hier ist die Antwort. Die Kraft seiner Taten hat er seinem Volk kundgemacht. Jetzt bringe ich es dem Herrn Jesus und sage, Herr, so wie du damals dem Psalmisten das gezeigt hast, musst du es mir zeigen. Wie kann ich von einem Erretter ein lebendiges Zeugnis geben, wenn ich selbst nicht von dieser Rettungskraft mehr überzeugt bin? Wie kann ich das? Es geht doch gar nicht. Ich kann es nicht. Du musst diese Kraft, diese Macht, diese Stärke deinem Volk kundtun. Du musst es. Darum kann man bitten. Dafür sind Gebetsstunden da. Herr, kehre zurück, sagt einmal Psalm 90 der Mose. Also komm, offenbare dich. Lass deinen Frühregen und deinen Spätregen über das Land kommen. Habt ihr das Verlangen? Habe ich es noch? Oder habe ich in meiner Gemeindearbeit einfach so mich daran gewöhnt, ja, das ist also so, jetzt bin ich 55 oder, nee, ich bin 56, Entschuldigung. Es dauert jetzt nicht mehr lang, bis ich dann Rentner bin und dann, also das kann man schon auch noch so absitzen. Habe ich noch Ziele? Habt ihr noch Ziele? Ihr könntet jetzt sagen, also das Haus ist voll. Also was soll, ja gut, das sind da vorne noch ein paar Plätze, aber insgesamt so sehe ich nicht mehr viele freie Plätze. Also eigentlich ist ja gut, wenn wir hier alle gut reinpassen, was wollen wir mehr? Kann man doch auch sagen. Habt ihr noch das Verlangen, dass der Herr Jesus seine Macht, seine Stärke zu erretten offenbart? Mir fällt es manchmal schwer, daran festzuhalten. Ich möchte das unbedingt also festhalten. Ich merke aber, wie es immer wieder auch dem Feind möglich ist, mich hierin auch zu schwächen.
Und sicher geht es euch auch so. Und da haben wir nun eben die Bibel. Und nun können wir sagen, Herr, hier steht es. Jetzt, wir wollen das festhalten. Wir können uns nicht an uns selber festhalten. Wir können uns auch nicht an dem Verlorenen festhalten. Der von sich aus ist eben verloren. Aber wir können uns an dir festhalten. Wir können uns an deinem Wort festhalten. Und wir können es immer wieder am Herrn bringen. Herr, tue kund die Kraft deiner Taten deinem Volk. Ich kann es ihm immer wieder sagen. Das ist dann also so ein beharrliches Gebet, wie der Herr Jesus mal gesagt hat, bei der Witwe und dem Richter. Ne? Also so, schaffe mir Recht. Wir können es ihm immer wieder bringen. Ich stelle fest, irgendwann höre ich auf. Wenn nichts passiert. Euch geht es wahrscheinlich auch so. Aber wisst ihr, deswegen habe ich das Gespräch heute Morgen mit uns geführt. Und es war mir ein Anliegen, dass wir uns hier selber mal so ein bisschen angucken und dann einfach so uns von dem Psalmisten so mitnehmen lassen. Wie sieht es aus, wenn man von Gott ergriffen ist? Man weiß, dass der Herr seine Taten wirklich auch tut, dass er seinem Volk auch seine Taten und die Kraft seiner Taten kundtut. So, jetzt möchte ich hier einfach abschließen und am Schluss noch mit uns gemeinsam beten und wir können uns dazu erheben. Herr Jesus Christus, wir sind nicht so in der Situation und in der Lage, dass wir sagen könnten, wir sind frisch wie am allerersten Tag, als du uns errettet hast. Ja, Herr, ganz viel hat sich verändert. Ganz viel ist abgenutzt. Viele Wunder und viele Narben sind da. Viele Enttäuschungen. Herr, wir können gar nicht viel dir bringen, wenn wir so auf uns schauen, müssen wir bekennen, dass es eher ganz jämmerlich auch ausschaut in unseren Herzen, ja, dass auch in unserer Mitte oft eine Not ist. Aber Herr, wir kommen zu dir, weil du uns dein Wort gegeben hast, weil du dich geoffenbart hast und sagst, dass dein Tun majestätisch und prächtig ist, dass du groß bist und dass du die Kraft deiner Taten deinem Volk kundtust. Ach Herr, lass es uns erfahren. Führe du uns vor dein Angesicht, führe du uns in deine Gegenwart und führe du uns dann danach, nachdem du uns vor dein Angesicht und deine Gegenwart geführt hast, hinaus in diese Welt, dass wir wirklich Menschenfischer sein können. Herr, wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir sagen, heute ist alles ganz anders und es kann ja gar nicht mehr viel passieren. Bald wird eh der Herr wiederkommen und von daher müssen wir auch gar nicht mehr viel erwarten. Herr, wir sehen um uns herum die Menschen, wie sie für immer verloren gehen. Und es ist schrecklich. Ach, gib du uns diese Retterliebe, die du selber auch hast. Führe du uns voran, Herr, in der Kenntnis deiner selbst. Gib, dass wir selber so ergriffen sind, dass wir mit Freude dich loben. Und die Menschen um uns herum, die uns dann sehen, selber zum Staunen kommen und sagen, was ist das für ein Mensch? Und dann dadurch auch wir vielleicht Möglichkeiten haben, den einen oder anderen auch Zeugnis zu sein. Oh Herr, wir danken dir, dass wir mit unserer Not immer wieder zu dir kommen dürfen, dass wir es dir bringen dürfen. Wir müssen vor dir gar nichts darstellen oder sein. Wir dürfen sein, was wir sind, Sünder, die Erbarmen wünschen, Gnade wünschen und Auferbauung und Segnung und Mehrung wünschen. Amen.